Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum 579. Mal begrüßen wir Sie schon zu Radio DARC, dem spannenden Technikmagazin für Funkamateure und Kurzwellenhörer. Und auch heute haben wir wieder interessante Einblicke in die Technikwelt für Sie bereitgestellt. Ich bin Cody Farron und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Was vor 50 Jahren als Science Fiction galt, ist heute oft eingetroffen. Vor allem die Potenziale von Computern wurden in den 1970er Jahren bereits gesehen. Captain Kirk vom Raumschiff Enterprise zuckte immer ein kleines Gerät, wenn er mit seiner Crew sprechen wollte. Heute ist das Realität geworden, in Form von Smartphones. Science Fiction von gestern ist die Welt von heute. Gleich davon mehr. Aber starten wir zunächst in diese Sendung mit einem tollen Titel aus Bella Italia. Die Sängerin Alice hat eine wirklich fantastische Stimme und ist auch hierzulande keine Unbekannte. Sie singt neben ihrer Muttersprache auch in Deutsch und hat einen ganz eigenen Musikstil entwickelt. Hier ist sie bei Radio DARC mit Perlisa. Perlisa.
Ha plagiato, ti ha preso anche la dignità. Fingere, fingere. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Schulkontakte mit der Neumayer Station vorübergehend nicht möglich. 51. Funktionsträgerseminar im Amateurfunkzentrum abgeschlossen. Funkamateure funken von der Insel Helgoland und noch freie Flohmarkttische beim Funktag in Kassel. Am Mikrofon Conny Farrin. Schulkontakte mit der Neumayer 3-Station in der Antarktis sind aus organisatorischen Gründen bis zum Eintreffen der neuen Crew bis circa Mitte November nicht möglich. Darüber informiert Charlie Eichhorn, Delta Kilo 3, Zulu Lima, Koordinator für Schulkontakte. Unter dem Rufzeichen Delta Papa 0, Golf Victor November ist die deutsche Forschungsstation des Alfred-Wegener-Institutes seit vielen Jahren auch im Amateurfunk zu hören. Seit einigen Jahren hat man die Möglichkeit eingerichtet, spezielle Kontakte mit Schulen herzustellen. Hier können Schülerinnen und Schüler per Mikrofon direkt mit den Forschern im ewigen Eis sprechen, zum Beispiel um Fragen zu den Forschungsfeldern oder zum Klimawandel zu stellen. Diese Kontakte erfreuen sich großer Beliebtheit und sind Forschung zum Anfassen. Seit Einrichtung dieser Möglichkeit gab es bereits mehr als 100 dieser Schulkontakte in die Antarktis. Aus allen Himmelsrichtungen sind sie gekommen, zum Amateurfunkzentrum nach Baunatal, um am vergangenen Wochenende am 51. Funktionsträgerseminar teilzunehmen. Der DARC veranstaltet für seine ehrenamtlichen Mitarbeiter mehrmals jährlich spezielle Seminare. Es gibt eine Grundveranstaltung und ein Aufbauseminar. Die Teilnehmer bekommen viele Informationen und Werkzeuge an die Hand, um die tägliche Arbeit im Ortsverband zu gestalten. Inhaltlich geht es beispielsweise um das kleine 1x1 der Arbeit im OV, Kassenführung, Mitgliederversammlung und Wahlen, aber auch um Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Funktionsträgerseminare bieten zudem die Möglichkeit, einmal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Beispielsweise die Sortiermaschine in der QSL-Abteilung in Aktion zu sehen oder auch Einblicke in die Entstehung der Clubzeitschrift CQDL zu nehmen. Das Folgeseminar richtet sich vorzugsweise an diejenigen Teilnehmer, die schon einmal das Grundseminar besucht haben. Hier werden die Inhalte mit weiteren Themen vertieft, zum Beispiel Webseitenpflege in der Praxis, Fragen rund um die Versicherungsleistungen des DARC e.V. oder auch Freiwilligenmanagement. Nach 19 Uhr ist allerdings noch nicht Schluss. Hier können die Teilnehmer aus verschiedenen Workshops wählen, beispielsweise wie soziale Medien im DARC bespielt werden, Funkbetrieb an der Clubstation Delta Foxtrot 0 Alpha Foxtrot Zulu oder nochmal einen detaillierten Einblick in die Entstehung der Clubzeitschrift samt Tipps zum Schreiben von eigenen Beiträgen. Für 2026 sind noch 2 weitere Seminarwochen geplant, und zwar vom 28. bis 30. September und vom 30. Oktober bis zum 1. November. Interessenten können sich über die bekannten DARC-Kontaktadressen anmelden. Eine Gruppe hessischer Funkamateure werden vom 23. März bis zum 3. April Deutschlands einzige Hochseeinsel Helgoland in die Luft bringen. Sie hat die IOTA-Nummer EU-127. Unter dem Rufzeichen Delta Alpha 0 Hotel Echo Lima wird Funkbetrieb von der Hauptinsel gemacht, während die benachbarte Helgoländer Düne je nach Möglichkeit mit dem Rufzeichen Delta Lima 0 India Hotel aktiviert wird. Geplant ist Funkbetrieb auf allen Kurzwellenbändern in Morse, SSB und Digimodes. Das Funkcheck und die Unterkunft befinden sich in der Jugendherberge auf der Hauptinsel im Lokatorfeld Juliet Oscar 34 Whiskey Echo. Die rund 20 Expeditionsteilnehmer kommen aus verschiedenen hessischen Ortsverbänden. Das Freundschaftstreffen auf Helgoland wird alle 2 Jahre organisiert und fand zuletzt 2024 statt. Nun freuen sich die Teilnehmer auf die bevorstehende Reise auf die Insel und den etwa 12 Tage dauernden Funkbetrieb. Alle Kontakte mit den Stationen Delta Alpha 0 Hotel Echo Lima und Delta Lima 0 India Hotel von der Insel Helgoland und der benachbarten Düne können für zahlreiche Diplomprogramme gewertet werden, unter anderem für das Insel Helgoland Diplom, das RSGB IOTA Diplom, Referenznummer EU-127 oder das Deutsche Inseldiplom. Die Teilnehmer hoffen, viele Funkamateure weltweit auf den Kurzwellenbändern zu erreichen und freuen sich auf zahlreiche Verbindungen. Der große Funktag in Kassel wirft seine Schatten voraus. Er findet statt am Samstag, dem 25. April 2026 in den Messehallen Kassel. Öffnungszeit für Besucher ist ab 9 Uhr, Ende um 16 Uhr. Vor Ort erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm mit Flohmarkt, Händlerbeteiligung und Vorträgen. Zum Redaktionsschluss dieser Radio DARC-Sendung gab es noch 23 freie Flohmarkttische. Damit ist ein Großteil des Flohmarktes bereits jetzt belegt, bietet aber noch genügend Platz für Kurzentschlossene. Melden Sie sich dazu am besten heute noch an. Die Anmeldung erfolgt komfortabel online über das Ticketsystem des DARC. Eine Reservierung der Flohmarkttische ist nur noch für kurze Zeit möglich. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie über das Internet sowie in der Clubzeitschrift CQDL, Ausgabe 4, 2026. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Bevor es weitergeht in unserer Programmfolge, ein Super-Oldie aus den 70er Jahren. Hinter dem Namen T-Set verbirgt sich eine niederländische Pop-Rock-Gruppe aus Delft. Vor allem in den 1960er Jahren waren sie aktiv und brachten immerhin 5 Studioalben heraus. Diese schafften es zwar fast alle in die Top 100 der Billboard-Charts, aber richtig große Hits kamen leider nie dabei heraus. Und heute kennt sie kaum noch jemand. Schade, denn sie machten eigentlich tolle Musik. Kostprobe gefällig? Hier sind sie mit Ma Bellamy.
Ma Bellamy. Child of the sun and the sky and the deep blue sea. My Bellamy. Après tous les beaux jours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you, I always do. That you amaze me by leaving me now and starting new. My Bellamy, I'm in love with you. Let the bells ring, let the birds sing. Let's give my substitute a big deal. Let the bells ring, let the birds sing. For the man after him waits here. The time that you thought that your only friend was me. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me by leaving me now and starting new. My Bellamy.
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Lieben Sie Science Fiction? Jeder kennt wohl legendäre Spielfilme wie Star Wars, wohl auch die Fernsehserie Raumschiff Enterprise. Oder auch so berühmte und realistische Hörspiele wie Krieg der Welten, das schon in den 1930er Jahren für viel Furore sorgte. Was vor 50 Jahren als Science Fiction in Radio und Fernsehen gesendet wurde, ist heute oft eingetroffen. Vor allem die Potenziale von Computern wurden in den 1970er Jahren bereits gesehen, ebenso Prognosen, wie sich das Klima auf dem Globus entwickelt. Captain Kirk zückte immer ein kleines Gerät, wenn er mit dem Raumschiff sprechen wollte. Heute ist das Realität in Form von Smartphones. Künstliche Intelligenz tut in diesen Tagen ihr Übriges. Wir zeigen heute in einem Gespräch mit dem Science-Fiction-Autor Andreas Brandhorst, wie vergangene Utopien die heutige Gegenwart vorhergesagt haben. Wir danken dem SWR für die freundliche Überlassung.
Vorausgesetzt, Sie haben damals schon gelebt. Wie haben Sie vor 50 Jahren gedacht, wie wir heute wohl leben werden? Hätten Sie gedacht, dass künstliche Intelligenz unser Leben beeinflussen würde? Haben Sie vor 50 Jahren überhaupt gewusst, was KI ist? In diesem Hörspiel aus dem Jahr 1971 kommt sie jedenfalls vor.
Hör auf, mir wird ja ganz schlecht.
Nein, geh doch nach Hause.
Der Computer allein ist fähig, Recht zu sprechen. Denn er ist vorurteilslos, er ist unbefangen, kennt keine persönlichen Interessen, Vorlieben, Abneigungen. Er allein kann nicht getäuscht werden, er allein kann sich nie irren. Er allein ist unfehlbar.
Und Mohammed ist sein Prophet.
Bravo, Percy, das musste mal gesagt.
Also jetzt bin ich aber bedient.
Das ist doch die Abdankung des Menschen.
Ja, Computer argumentieren nicht, so heißt dieses Hörspiel aus dem Jahre 1971. Und das ist schon spannend, wie wir uns damals unsere Zukunft vorgestellt haben. Und weil das so spannend ist, holen wir diese Hörspiele aus den Archiven. Das war Morgen, heißt ein neuer SWR-Podcast mit Science-Fiction-Hörspielen aus den 60ern bis 90ern. Und dazu diskutieren die beiden Hosts, die Politikwissenschaftlerin Isabella Herrmann und der Autor Andreas Brandhorst, über die Aktualität vergangener Zukunftsvisionen. Andreas Brandhorst, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Der Ausschnitt, den wir da gerade gehört haben, der stammt aus einem Hörspiel, in dem es um die Unfehlbarkeit von Computern geht. Welche Vorstellung hatte man damals, 1971?
1971 waren Computer ja eigentlich noch Neuland. Also es gab die ersten PCs ja erst in den 80er Jahren. Also in den 70er Jahren waren die Computer beschränkt auf Firmen und so weiter. Das heißt, man hat also noch nicht den Blick gehabt, wohin geht die Entwicklung. Aber man sah den Computer als etwas, das ganz, ganz großes Potenzial hatte. Und gerade in diesem Hörspiel, Computer argumentieren nicht, das stammt von dem amerikanischen Autor Gordon Dixon, wird das sehr deutlich. Der Computer als etwas, das über uns steht, das wir nicht ganz verstehen, das schneller rechnet, nicht unbedingt schneller denkt, aber als etwas Unheimliches, Bedrohendes. Mhm. Und der Protagonist dieses Hörspiels, der gerät also wirklich in die Mühlen der Bürokratie, wo keine Menschen mehr entscheiden, sondern Computer. Und hier heißt es vorsichtig sein, denn wir sind ja genau auf dem Weg. In den USA werden Computer eingesetzt, um Verbrechen zu präventieren sozusagen, als Prävention. In welchen Vierteln ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass bestimmte Straftaten begangen werden? Also wir sind auf dem besten Wege, eigentlich Entscheidungen, wichtige Entscheidungen auszulagern an den Computer.
Dass KI aber dabei nicht objektiv ist, das wissen wir ja mittlerweile, weil sie ja eben von Menschen mit Informationen gefüttert wird und auch mit unseren Vorurteilen und die Algorithmen dann einen sogenannten Bias entwickeln können. Das hat man aber damals nicht vorhersehen können, oder?
Nein, ich glaube, so weit ging das noch nicht. Also man hat die Methoden wie zum Beispiel maschinelles Lernen und die Datenbanken als Grundlage für dieses maschinelle Lernen, das hat man damals so noch nicht gesehen. Aber wie gesagt, man sah das Potenzial des Computers, dass er sich so weit entwickeln könnte, dass er mit uns ebenbürtig ist oder uns sogar bestimmt.
Wie treffend waren denn ansonsten die Prognosen in den Science-Fiction-Hörspielen
damals? Also ich bin sehr beeindruckt gewesen. Man muss ja dazu sagen, damals war das ja ferne Zukunft. Und ein Teil davon ist wirklich tatsächlich unsere Gegenwart geworden, unsere Realität.
Zum Beispiel?
Ja, denken wir nur an den Klimaschutz, an die Klimakrise, in der wir uns befinden. Einige Hörspiele befassen sich also damit und das ist also tatsächlich nah dran. Also wir sind von diesen Schreckensvisionen nicht mehr so weit entfernt. Atommüll, auch eine Frage, die man sich damals gestellt hat. Wo lagern wir den Atommüll? Da gibt es ganz interessante Lösungen.
Sie selbst beschäftigen sich seit 45 Jahren mit Zukunftsentwürfen. Sie haben die Scheibenweltromane von Pratchett ins Deutsche übersetzt. Sie haben selbst Science Fiction geschrieben. Zwei Ihrer Romane haben den Deutschen Science Fiction Preis gewonnen. Was ist für Sie daran reizvoll, sich die Zukunft auszumalen? Und zwar eine solche, die halt eben dann auch wirklich in der Zukunft Realität sein kann.
Also sagen wir es mal so, ich mag diese große Bühne, die die Science Fiction mir bietet. Auf dieser kosmischen Bühne kann ich alle Geschichten erzählen, die mir in den Sinn kommen. Also ich schreibe auch Thriller und ich merke den Unterschied zwischen Science Fiction und Thriller. Bei den Thrillern bin ich sehr nah an der Gegenwart und ich habe eine ganz andere Herangehensweise daran. Also wenn ich dann wieder Science Fiction schreibe, dann habe ich das Gefühl, ich kann meine Flügel der Fantasie ganz, ganz weit ausbreiten.
Aber wie geht man als Science-Fiction-Autor daran, eine möglichst treffende Zukunft zu entwerfen? Also wie gehen Sie daran? Wie recherchiert man zu etwas, was noch gar nicht stattgefunden hat?
Also es ist eigentlich eine Definitionsfrage. Meine Wissenschaftsthriller sind sozusagen Near-Future-Romane. Das heißt, sie spielen also 5 bis 10 Jahre in der Zukunft. Ich habe zum Beispiel vor einigen Jahren einen Roman über künstliche Intelligenz geschrieben, der es zum Spiegel-Bestseller auch gebracht hat, nämlich Das Erwachen. Und darum geht es ganz genau darum, wie sich die künstliche Intelligenz weiterentwickelt zu dem, was wir heute schon ansatzweise erleben. Mhm. Oder ich habe einen Roman über Gentechnik geschrieben. Für solche Romane sind sehr aufwendige Recherchen notwendig, weil man ja sehr nah dran ist an der Zukunft. Und da stellt man sich als Autor tatsächlich die Frage, ich nehme den Wissensstand oder den Stand der Wissenschaft von heute, wie könnte das in 10 oder 20 Jahren aussehen, wenn die Entwicklung so weitergeht?
Sind denn dann Science Fiction, auch jetzt die 12 Hörspiele, für die Sie für den Podcast Das war morgen aus dem Archiv geholt haben, sind die denn dann immer eher dystopisch oder schauen wenigstens einige auch hoffnungsvoll in die Zukunft, die jetzt unsere Gegenwart ist?
Es gibt durchaus einige, die Hoffnung machen, ja. Ich will jetzt nicht so viel verraten. Es gibt also auch sehr viele humorvolle Elemente da drin. Also man kann das durchaus auch mal lächelnd hören. Aber es gibt natürlich auch viele Warnungen von damals an unsere Zukunft, an unsere Gegenwart von heute, was die Technik betrifft. Und ich habe darüber gestaunt, wie genau präzise die Vorhersagen von damals teilweise zugetroffen.
Im Podcast gibt es nicht nur diese Hörspiele, diese alten Hörspiele über unsere jetzige Gegenwart, sondern Sie diskutieren ja auch darüber mit der Politikwissenschaftlerin Isabella Herrmann. Waren Sie sich immer einig?
Bisher schon. Also sagen wir es mal so, die Isabella Herrmann kommt mehr von dem Analysebereich. Sie ist Politikwissenschaftlerin und SF-Analystin. Also sie analysiert Science Fiction, sie hat auch ein Buch darüber geschrieben. Sie kommt also aus diesem wissenschaftlichen Ansatz, aus der Analyse. Welche Bedeutung hat die Science Fiction auch für unsere Gegenwart? Das ist ihr Blickwinkel. Ich habe den Blickwinkel als Autor, der Geschichten erzählt. Und ich glaube, diese Gegenüberstellung ist sehr interessant für den Hörer. D-A-R-C Radio, your
favorite station.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Funkdisziplin ist ja manchmal etwas kompliziert. Im Extremfall wird dann immer am Schluss Roger gesagt und dann piept's auch noch und dann lässt man die Taste los, dann darf der andere sprechen. Dann ist aber das Problem, wenn dann der falsche andere anfängt zu sprechen oder gleich zwei. Also selbst wenn die Gespräche wirklich gesittet sind, klappt das oft nicht so wirklich. Heute wollen wir eine Technik vorstellen, die das vermeidet, wo alle so miteinander am Tisch reden können. Ja, nicht wie im Radio, da geht das nicht, aber wie halt am Tisch, also wie in der Kneipe. Denn Funkamateure sind eigentlich gesellige Menschen. Ja, es gibt ja immer das Vorurteil, dass da so ein komischer Kauz in seinem Funkkeller hockt und da eigentlich ganz alleine ist und dann aber doch irgendwie mit der Welt redet und so. Ne? Naja, so ist es ja nun nicht. Natürlich sind die technischen Versuche Teil des Hobbys, aber ein großer Teil ist einfach miteinander zu reden. Und je natürlicher das geht, umso besser. Am Kneipentisch, am OV-Abend, da funktioniert das allemal, kann aber anstrengend sein. Die schlimmsten Probleme sind da inzwischen verschwunden. Früher hatte man da enormes QRM im optischen Bereich und im olfaktorischen. Also ich erinnere mich, wie ich mit 16 so das erste Mal an einem OV-Abend war, das war fürchterlich. Die haben gequalmt, da hat man durch den Raum nicht mehr bis zum anderen Ende sehen können und der war klein. Das war bloß das Hinterzimmer von der Kneipe. Hat man natürlich auch nachher erst mal 3 Tage gestunken, egal wie viel man gewaschen und geduscht hat. Und schlecht war einem auch. Heute gibt's Rauchverbot in den Kneipen, das hat dann schon einen Vorteil. Also bei mir hatte es damals die Folge, dass ich dann erstmal auf keine OV-Abende mehr gegangen bin, bis ich in einen anderen OV gekommen bin, wo die Leute weniger gequalmt haben. Aber selbst wenn man mit Rauchern funkt, da stört das nicht, das ist der Vorteil. Außer einer muss husten, aber dann ist er selber schuld. Nur dafür kann man halt nicht so miteinander reden wie an einem Tisch. Kann man doch. Das will ich heute vorstellen. Der Muplexer. Der Muplexer, das ist ein Amateurfunkumsetzer, der vor 40 Jahren erfunden wurde von Klaus Finkenzeller, DL5MCC. Da könnten auch 12 Leute gleichzeitig miteinander funken und auch gleichzeitig reden. Sollten sie zwar nicht, weil das ist dann genauso unhöflich wie in der Kneipe, aber wenn einer mal dem anderen versehentlich ins Wort fällt, dann gibt das da kein Pfeifen oder Wegdrücken, sondern redet mal so miteinander, wie man es auch in einer Telefonkonferenz tut und das sogar ohne großen Hardware- oder Frequenzaufwand. Leider ist diese Technik etwas in Vergessenheit geraten. Es waren damals sicher ein Dutzend solche Projekte geplant. Tatsächlich gebaut wurden am Schluss nur 2. DB0UV, der Muplexer in München, das war der erste und den gibt es bis heute. Und dann gab es noch DM0FS, den gab es leider nur ein paar Jahre, den werde ich auch vorstellen. Das Ganze soll auch eine Anregung sein, doch selber einen solchen Umsetzer zu bauen, weil er einfach mehr zu bieten hat als ein normales FM-Relais. Also das Problem ist ja die übliche Funktechnik, das Wechselsprechen auf einer Frequenz, der Simplex-Betrieb, behindert die ungezwungene Kommunikation etwas. Es kann halt immer nur einer sprechen, der Rest muss zuhören. Ist ja fast wie im Radio, außer dass ab und zu der spricht, wechselt. Deshalb wurde schon sehr früh in Fällen, wo ein unmittelbares Zwischenrufen der Gegenstation notwendig ist, zum Beispiel eine Funkverbindung bei gefährlichen oder zeitkritischen Unternehmungen im kommerziellen und Behördenfunk der Duplexverkehr eingeführt. Da können beide miteinander sprechen, so wie am Telefon, aber es können dann halt nur 2 miteinander sprechen, wie am Telefon. Und man braucht 2 Frequenzen. Und da kann dann überhaupt keiner dazwischen rufen, weil die beiden Stationen sind ja dann beide ständig auf Sendung. Und es werden auch 2 Funkgeräte benötigt. Eigentlich wird zwar nur ein Empfänger und ein Sender benötigt, aber üblicherweise haben wir im Amateurfunk ja inzwischen Transceiver, wo ein Empfänger und ein Sender drin sind. Aber wie auch immer, der Duplex-Betrieb macht nicht besonders viel Spaß, denn da können nur 2 miteinander reden, es kann keiner ins Gespräch rein. Und auch das Zuhören ist schwierig, weil man ja vielleicht nur die eine oder die andere Station hört. Und dann ist das so interessant, wie wenn man jemanden beim Telefonieren zuhört. Das ist manchmal recht lustig, wenn einer unbedingt im Zug meint, er muss vor allen Leuten sich fürchterlich wichtig machen und dann sämtliche Betriebsgeheimnisse der Firma ausquatscht. Aber normalerweise ist das eher frustrierend, so ein einseitiges Zuhören. Im Behördenfunk wird jetzt Duplex-Betrieb deswegen auch über Relais gemacht, so ähnlich wie halt bei unseren FM-Relais, nur ist es dann eigentlich schon kein Duplex mehr, dann kann wiederum immer nur noch einer sprechen. Ja, wie gesagt, der übliche Relaisbetrieb geht auch so, da macht man das, um höhere Reichweite zu haben, aber es ändert nichts an der Betriebsart. Aber wie geht jetzt der Muplexer? Dazu gleich mehr. Ja, das Problem ist FM. FM ist zwar eigentlich schön, weil es Störgeräusche unterdrückt, hat einen sehr sauberen Ton. Aber wenn da aus Versehen ein zweiter sendet, dann pfeift's oder er wird schlichtweg weggedrückt. Das heißt, wenn auf einem FM-Relais ein Notfall ist und derjenige, der ein Problem hat, hat nur ein schwaches Signal, dann kann der sich gar nicht bemerkbar machen. Es gibt aber auch andere Betriebsarten. Bei der Amplitudenmodulation geht das prinzipiell, dass mehrere gleichzeitig sprechen. Allerdings pfeift's da durch den Träger. Aber wenn man den Träger weglässt, dann schaut es schon besser aus. Bei SSB, Single Sideband, ist das der Fall. Das macht man ja eigentlich, um Leistung und Bandbreite zu sparen. Aber wie jeder im Pile-Up schon mal mitbekommen hat, kann man da durchaus mehrere Stationen gleichzeitig hören. Es gibt nur ein Problem natürlich, der lauteste setzt sich durch. Die leiseren hört man dann irgendwann nicht mehr. Wenn man aber sich Mühe gibt, dass alle Signale gleich stark sind, dann würde das gehen. Und das ist das Funktionsprinzip des Multiplexers. Die Stationen senden alle auf SSB, und zwar über einen Umsetzer, der empfängt in SSB auf 2 Meter und sendet in FM auf 70 Zentimeter wieder aus. Da nimmt man dann nicht SSB, das würde die Sache nur unnötig kompliziert machen, weil so viele Leute haben keine 70 Zentimeter SSB-Ausrüstung. Und außerdem ist bei FM natürlich die Abstimmung einfacher, man weiß, dass man auf der Frequenz ist, während bei einem Lineartransponder, wo man in SSB sendet und auch wieder empfängt, da weiß man dann nie genau, ist man jetzt bei der Empfangsfrequenz daneben oder liegt man bei der Sendefrequenz daneben. Und wenn es dann noch über Satellit geht mit Dopplerverschiebung, dann ist es ganz vorbei, dann kriegt man das eigentlich nie hin. Aber auf diese Art, wenn der Empfang in SSB ist und das Aussenden dann in FM, dann hört sich ja jeder selber zurück, kann damit prima sich genau auf die Frequenz setzen, dass er nicht wie Mickey Mouse klingt und dann kann man recht entspannt miteinander reden. Wie klingt sowas dann? Da habe ich hier mal ein Beispiel, das ist vom 11.11.1999 und da ging es um Western. Nein, nicht um die Western, sondern um Western-Stecker. Über die haben sich die OEMs ziemlich geärgert. Da brechen immer die Nasen ab und dann hält der Stecker nicht mehr. Und den kann man dann gar nicht so ohne weiteres auswechseln. Da können wir ja mal kurz reinhören und da hört man dann schon, dass das Ganze doch recht unkompliziert ist, wie ein ganz normales Gespräch halt unter Funkfreunden, aber auf dem Funk.
DJ7AW.
Bitte?
DJ7AW.
Ja. DJ7AW, wir kennen uns auch.
Ja. Ich hab schon. So, Frage an euch zwei Spezialisten. Wer kennt sich denn mit Westernstecker aus?
Was ist denn das?
Westernstecker fürs Telefon, ja?
Ja, das größte Grund, was es gibt.
Ja.
Und ICOM?
Hat eine Zwickzange da für Westernstecker.
Ja, jetzt weiß ich, was ihr meint vom Internet her.
Und ICOM hat sich da mal an die Mobilgeräte gemacht. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir das Gerät nicht gehabt.
Ja, aber die haben ICOM-Gerät, wahrscheinlich wie beim Kenwood auch, die haben es auch dran, am Blauen Wunder zum Beispiel. Keine 6-poligen, sondern 8-polige.
8-polige, ja.
Das sind die ISDN-Stecker praktisch.
Genauso, und da habe ich mir jetzt mal eben gesagt, Schirmte,
ja.
Weil ja die kleine Plastikzunge es so an sich hat, abzubrechen.
Ja.
Und dann stehst du da und hast keine Krimpzange, hast zwar jetzt einen Stecker, um das zu reparieren, das Ding.
Ohne Krimpzange kannst du nichts machen.
Ohne Krimpzange geht nichts.
Ja. Ohne geht nichts.
Nein.
G-A-R-C Radio, your favorite station.
My Fergal sold a lot. coat ain't a coat, but I'm not gonna holler, cause I still got a dollar, and when I get low, oh, I get high. My man walked out, now you know that ain't right, but he better watch out if I meet him tonight. I said, when I get low, oh, I get high.
1984, also vor inzwischen mehr als 40 Jahren, haben einige Funkamateure aus dem Münchner Raum diese Kombination als praktisch erkannt. Und damals war das auch eine recht verbreitete Gerätekombination. Man hatte für 2 Meter ein Almondgerät, beispielsweise ein Kenwood TA-9000, und für 70 Zentimeter nur ein einfaches FM-Gerät, beispielsweise ein Kenwood TA-8400. Das heißt, die nötige Ausstattung war einfach schon da. Und das ist ja wichtig, wenn ich mir irgendwelche neuen Techniken überlege, für die die Leute erst neue Funkgeräte anschaffen müssen, dann bringt das nichts. Wir haben es ja eben gehört, das Ganze ist wirklich sehr praktisch zu benutzen. Damit man dann vor lauter Ratsch nicht das Rufzeichen nennen vergisst, macht das natürlich der Muplexer, der muss ja als Relaisfunkstelle alle 8 Minuten sein Rufzeichen nennen, und wenn der piept, dann sagen die anderen ihr Rufzeichen schon auch. Der damalige Distriktsvorsitzende des Distrikts Südbayern, OM Bernhard Stürmer, DJ9MF, war auch von der neuen Technik zu begeistern. DG2MBV Michael Wienert, inzwischen leider Silent Key, hat sich dann um einen geeigneten Standort gekümmert, und er wurde an der Kreuzung am Knie in München-Pasing gefunden, auf einem Hochhaus, wo ansonsten nur die Stadtwerke ihre Umsätze hatten, über die zum Beispiel die Straßenbahnen miteinander kommuniziert haben. Der Standort war jetzt also nicht extrem exponiert und auch nicht extrem voll Funk. Man hat natürlich trotzdem Topfkreise gebraucht, um da einen sauberen Empfang zu haben. Aber wenn man das selber auf der Zugspitze versuchen würde, hätte man wahrscheinlich wenig Freude. Da verlangt SSB-Empfang dann doch etwas mehr. Aber an dem Standort war es kein Problem und DB0UV steht dort bis heute. Es reichte dann wirklich eben ein Empfänger, ein Sender, eine Ablaufsteuerung, die entsprechenden Antennen und natürlich noch eine dritte Antenne für die Fernsteuerung, für die Fernabschaltung bei Bedarf. Die Funktion eines Muplexers ist also weniger die eines normalen FM-Umsetzers, dass Mobilstationen mit geringer Reichweite über einen exponierten Standort funken können, sondern einfach, dass so eine Runde zustande kommt. Theoretisch könnte man da auch mobil drüber funken, wäre aber nicht ganz so praktisch, weil dann die Lautstärke ja sich ständig ändern würde, je nach Empfangsbedingungen. Als 2 Meter SSB-Empfänger wurde damals ein modifiziertes IC202 verwendet, als FM-Sender ein auf das 70 cm Amateurband umgebautes kommerzielles Gerät. Ein TA-2200 diente als Empfänger für die Fernsteuerung. Die Technik war damals noch recht simpel. Man hat einen Betriebsstundenzähler eingebaut, das eigentlich nur ein Quarzuhrenmodul war, und die ganze Ablaufsteuerung lief noch analog. Da war ja etwas drauf zu achten, dass der Muplexer auch leise Signale empfängt, sonst würden die Signale ja verstümmelt. Und andererseits, wenn Gewitter ist, soll er natürlich nicht ständig öffnen. Man hatte deswegen auch noch auf 2135 Hertz die Möglichkeit, die Rauschsperre zu öffnen, um besonders leise Stationen gut empfangen zu können. Nach 20 Sekunden ohne Signal hat das dann wieder abgeschaltet. Normalerweise war halt eine Rauschsperre drin, damit das SSB-Grundrauschen nicht dauernd den Kanal belegt. Der Roger Piep, das hat man ja schon gehört in dem Hörbeispiel, der hatte noch eine Spezialität. Die Tonhöhe hat sich mit der empfangenen Feldstärke geändert. Deswegen piept das dann so lustig in verschiedenen Tonhöhen. Das hat aber den Vorteil, dann konnte sich jeder auf die richtige Signalstärke einstellen. Das allein schon deshalb, weil man ja vielleicht ganz verschiedene Antennen hat. Der Muplexer selber hatte zwar wirklich zwei Sperrtöpfe für 2 Meter und 70 Zentimeter, also zwei gleiche Antennen, aber die Amateure hatten oft beispielsweise auf 2 Meter eine Richtantenne und auf 70 Zentimeter einen Rundstrahler und damit konnten sie eigentlich gar nicht beurteilen, wie gut sie am Umsetzer ankommen. Ja, wie gesagt, das läuft eigentlich so bis heute und jeder, der im Raum München wohnt, kann das eigentlich ausprobieren. Die Sendefrequenz, die ist auf 433-175 MHz in FM. Da kann man also schon mal schauen, ob man den Muplexer empfängt. Und wenn man den Muplexer empfängt, dann kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass man auf 2 Meter mit einem SSB dorthin kommt. Das ist dann auf der 144,375 MHz. Bis 1997 war das etwas höher. Da war es die 144,4875 MHz. Das musste man dann wegen der Bandplanänderungen verlegen, weil das wäre dann im Barkenband gelegen. Der Locator des Muplexers ist in München-Pasing, Juliet November 58 Romeo Delta. Die Sendeleistung sind 15 Watt EAP, die Höhe über Grund etwa 45 Meter. Und im Jahr 2001 wurde die Technik dann einmal rund erneuert. Peter DB8MM, inzwischen leider auch Silent Key, hat den Muplexer dann neu gebaut. Aber er funktioniert im Prinzip immer noch so wie 1985. Und leider ist er aktuell der einzige seiner Art. Es gab noch einen zweiten, mit einer kurzen und bewegten Geschichte. Davon werde ich in einer anderen Sendung berichten. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Mary.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Es wird Frühling. Das schöne, warme Wetter der letzten Tage ist doch ein deutliches Anzeichen dafür, dass es nun endlich aufwärts geht. Obwohl die Sonnenaktivitäten nun nach ihrem Maximum Ende 2024 mittlerweile spürbar zurückgeht, haben die DX-Jäger noch immer viel Freude auf den Bändern. Befeuert wird dies durch eine Reihe von wirklich seltenen Stationen. So ist nach wie vor die entlegene Insel Bouvet Island im Südatlantik zu hören, einer der entlegensten Orte der Welt mit der Expedition 3 Yankee 0 Kilo. Die CON-DX, wie der Funkamateur sagt. Der Experte hierfür ist, wie jede Woche, Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Wir profitieren weiter von einer angehobenen Sonnenaktivität, wenngleich gegenüber dem Maximum auf schon deutlich niedrigerem Niveau. Doch in den letzten 12 Monaten war kaum noch ein Rückgang zu verzeichnen, denn glättet man das Auf und Ab des solaren Flux, dann bewegte er sich in dieser Zeit in einem nur 25 Einheiten breiten Korridor zwischen 135 und 160. Für das zweite Jahr nach dem Maximum ist das überraschend stabil. Der Vorgängerzyklus hatte zu der Zeit gut 50 Einheiten verloren. Letzte Woche bewegte sich der solare Flux zwischen 120 und 140 Einheiten und das hat für alle Kurzwellenbänder gereicht. Allerdings wird es für das 10-Meter-Band zunehmend anspruchsvoller. Das liegt weniger an der Sonnenaktivität als vielmehr an der Umstellung der Ionosphäre auf Sommerbedingungen. Wer etwas Erfahrung mit der kurzen Welle hat, der kennt das. Der Sommer bietet zwar viel längere Öffnungen der oberen Bänder, aber die höchste nutzbare Frequenz liegt dafür deutlich niedriger als im Winter. Für dieses Jahr bedeutet das, dass in den nächsten Monaten 15 Meter das höchste sicher öffnende Band sein wird. Noch wird uns 10 Meter aber noch etwas begleiten, bevor im April dann die F2-Ausbreitung endet und vor allem sporadisch eh das Band zum Leben erwecken wird. Von der Sonne werden nächste Woche jedoch nicht viele Impulse kommen, denn die wenigen sichtbaren aktiven Regionen werden in den nächsten Tagen verschwinden und es ist kein Nachschub in Sicht. Es wäre keine Überraschung, wenn wir, wie schon Ende Februar, wieder den ein oder anderen fleckenfreien Tag verzeichnen würden. Die Spannbreite für den solaren Flux liegt in den nächsten Tagen zwischen 105 und 125 Einheiten. Das sorgt andererseits dafür, dass Störungen aufgrund explosiver Flares sehr unwahrscheinlich sind. Letzte Woche war das Erdmagnetfeld nur schwach unruhig, an diesem Wochenende befinden wir uns allerdings im Einflussbereich eines ungünstig geformten koronalen Lochs. Danach sind auch aus dieser Richtung keine neuen Störungen zu erwarten. Damit lauten die Aussichten für die nächste Woche: ruhige Sonne bei verhaltener Aktivität und geringem Potenzial von Störungen. Die höchste nutzbare Frequenz wird mittags für die West-Ost-Wege um 30 MHz liegen, nach Süden hin einige MHz höher. Nachts wird die Muff erst in der zweiten Nachthälfte unter 10 MHz absinken, wenn überhaupt. Hier macht sich der Einfluss der jetzt schnell zunehmenden Tageslänge schon deutlich bemerkbar. Kein Wunder, denn nächsten Freitag ist Tag- und Nachtgleiche und damit astronomischer Frühjahrsbeginn. Am 20. März um 14.45 Uhr UTC steht die Sonne senkrecht über dem Äquator. An jedem Punkt der Erde, mit Ausnahme der Pole, ist es 12 Stunden hell und 12 Stunden dunkel. Und wenn das Erdmagnetfeld mitspielt, und da haben wir gute Chancen, trägt die Greyline unsere Signale vor allem auf 80 und 40 Meter weit auf die andere Erdseite. Bis zur Bouvet-Insel ist es gut ein Viertel des Erdumfangs. Die Expeditionäre von 3 Yankee 0 Kilo wollen dort noch einige Tage der zunehmend schlechteren Witterung trotzen, die auch schon einige Antennen und Zelte in Mitleidenschaft gezogen hat. Mit etwa 9000 QSOs pro Tag von Bouvet und fast 14.000 pro Tag von Juliet 5-1 Alpha in Guinea-Bissau ist jedenfalls wieder für richtig dicke Pile-Ups gesorgt. Viel Spaß damit und good DX!
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radio-Clubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.